Die meisten Armenierinnen aus Syrien haben in dem Sinne keine direkten Beziehungen gehabt, zum heutigen Armenien, bevor sie dort angezogen sind. Es ist eine sehr abstrakte Beziehung und ein sehr abstraktes Bild von einem Heimatland, das aufrechterhalten worden ist in dem Leben in Syrien.
Endlich in dem Land ankommen, wo man denkt hat, man sei in Sicherheit. Und dann Krieg. Krieg im Gebiet Karabach, also Krieg in Armenien und Aserbaidschan. Und vorher sind aber in Armenien schon viele Leute eingewandert aus dem syrischen Bürgerkrieg. Und die werden jetzt zum zweiten Mal traumatisiert. Armenien ist aber dabei nicht nur das Fluchtland oder der Fluchtort, sondern eigentlich auch die Heimat der Vorfahren. Weil man redet heute über die syrischen Armenierinnen und Armenier. Aus Forschungszweck war nämlich Manon Borel in Armenien und hat einen Text gemacht für das Surprise Strassenmagazin. Hallo Manon.
Hallo Simon.
Also, wir reden zuerst einmal grundsätzlich über das Volk der syrischen Armenier. Vielleicht kannst du uns das kurz mal erklären. Wie ist dazu gekommen, dass es syrische Armenier überhaupt gibt?
Ja, genau, der Beschreibung von Armenierinnen aus Syrien oder syrische Armenierinnen setzt sich eigentlich aus zwei Komponenten zusammen. Also wir haben da drin die ethnische Komponente und die geografische. Die ethnische Komponente von den Armenierinnen heisst, dass es Menschen sind, die sich als Armenierinnen identifizieren. Das heisst, sie sind historisch stammen sie von Armenierinnen ab. Und fühlt sich auch dieser Gruppe zugehörig. Und weil Armenierinnen in der Geschichte lang und wenn nach der meisten Zeit nicht ihr eigenes Land hatten, haben sie historisch unter der Herrschaft von anderen Mächten gelebt. Und so ist es passiert, dass im Anfang 20. Jahrhundert ein Genozid gegen Armenierinnen verübt worden ist, von den Jungtürken im Osmanischen Reich, was bis heute eigentlich auch in dem Sinn in gewissen Kreisen umstrittene und sehr politisierte im historischen Fakt ist.
Das war kürzlich gerade noch der Joe Biden, der sich zu dem Thema geäußert hat, der aktuelle amerikanische Präsident, der wie gefunden hat, man müsse jetzt das auch wirklich mal anerkennen. Von türkischer Seite her ist aber sehr, sehr umstritten in der Türkei.
Genau, und das ist auch ein Grund, warum bis heute eigentlich zwischen Armenien und der Türkei keine diplomatischen Beziehungen bestehen und die Grenze auch geschlossen ist, zum Beispiel. Und genau nach dem Genozid sind sehr viele Menschen vertrieben worden aus dem Gebiet von mehr oder weniger der heutigen Türkei. Und sehr viele von diesen Menschen sind auf Syrien getrieben worden und haben dort auch Zuflucht gefunden. Und so ist es eigentlich passiert, dass sich dort eine grosse Gemeinschaft, also eine sogenannte Diaspora, gebildet hat und sich Menschen dort niederlassen. Es hat auch schon Armenierinnen gegeben, die dort gelebt haben davor. Aber ein grosser Teil von den Armenierinnen aus Syrien, die dort gelebt haben, bis jetzt zum Bürgerkrieg oder die jetzt noch dort leben, stammt von Menschen ab, die vom Genozid geflüchtet
Da
sind.
reden wir etwa so ein bisschen mehr als 100 Jahre her, wo das passiert ist, gell?
Genau. Also der Höhepunkt war 1915.
In deinem Text gibt es verschiedene Menschen, die vorkommen. Zum Beispiel Inda. Der Grund, weshalb sich Yezian gegen die armenische Staatsbürgerschaft entschieden hat, ist der obligatorische Militärdienst für Männer bis 27 Jahre, den er als Bürger hätte leisten müssen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, Teil einer Armee zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Waffe zu halten oder gar jemanden umzubringen, sagt Yezian. Der Arik Yezian, der ist 27, er ist ein ausgebildeter Mediziner, er hat Träume. Ich glaube, sein grosser Wunsch wäre, auf Europa zu gehen, dort einen Master zu machen. Beschreibst das sehr detailliert. Du hast natürlich viele Geschichten mitbekommen, viele verschiedene Schicksale und ja, Menschen. Wie, fest unterscheiden sich die oder sind die sehr ähnlich? Was würdest du sagen?
Klar unterscheidet sich jedes Schicksal von den anderen. Ich glaube, was man allgemein kann sagen, was sehr spannend ist, ist, dass die meisten ArmenierInnen aus Syrien sich nicht als geflüchtet bezeichnen würden, sondern als RückkehrerInnen viel eher, dass sie in ihr Heimatland gezogen sind, zwar aufgrund von einem Bürgerkrieg, aber dass der Krieg eigentlich sehr wenig im Fokus steht in ihren Erzählungen. Die meisten sind 2013 auf Armenien gezogen und haben sich dort niedergelassen. Und sehr viele von ihnen haben relativ gute finanzielle Voraussetzungen und konnten Wohnungen kaufen, nachdem sie ihre Unternehmen oder Wohnungen in Aleppo verkauft haben. Und haben sich eigentlich ein neues Leben können aufbauen können. Klar, ich möchte das auch nicht romantisieren, mit sehr vielen Schwierigkeiten. Aber wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem Schicksal, das wir jetzt zum Beispiel in der Schweiz kennen von Menschen, die aus Syrien gekommen sind und eine sehr lange, beschwerliche Reise hinter sich haben. Die meisten Armenierinnen aus Syrien sind mit dem Flugzeug auf Armenien eingereist, mit relativ wenig Schwierigkeiten, außer natürlich aus dem Land rauszukommen. Das ist während dem Krieg. Das sind sicher dramatische Erlebnisse auch gewesen.
Jetzt stelle ich mir vor, mal kurze Zwischenfrage, stelle mir vor, das sind Leute, die teilweise Großeltern, Urgroßeltern hatten, die damals geflüchtet sind auf Syrien, armenischen Ursprungs. Und da ist die Frage, ist da immer eine Verbundenheit geblieben oder einfach nur die Erinnerung der Großeltern an Armenien? Oder hat man da wirklich so Kontakt gepflegt zwischen den syrischen Armenierinnen, die jetzt wieder einwandern, und den armenischen, vielleicht noch Familie oder so?
Die meisten Armenierinnen aus Syrien haben in dem Sinne keine direkten Beziehungen gehabt, zum heutigen Armenien, bevor sie dort angezogen sind. Es ist eine sehr abstrakte Beziehung und ein sehr abstraktes Bild von einem Heimatland, das aufrechterhalten worden ist in diesem Leben in Syrien. Weil eigentlich die meisten Vorfahren aus der heutigen Türkei gekommen sind und damals nach Syrien geflohen sind. Und darum, der Arek hat auch mal beschrieben, wie er erlebt hat, dass in Aleppo ihm eigentlich ein Heimatland, also ein Armenien als Heimatland, immer nur so als Bild verkauft worden ist. Aber es war nie das Ziel, dort anzuziehen. Das Ziel war eigentlich immer, die Gemeinschaft in Syrien aufrecht zu erhalten und das Leben dort weiterzuführen, aber ja nicht nach Armenien abzuwandern, höchstens für Bildungsreisen zum Beispiel. Aber eher für Ferien. Es gibt Menschen, die vor dem Krieg in Armenien waren, schon für Ferien. Ferien im Heimatland sozusagen. Aber es war, glaube ich, von den wenigsten Leuten ein Wunsch gewesen, überhaupt jemals in das Land zu ziehen, weil auch wirtschaftlich Armenien sehr schwer dasteht und das Leben sehr schwierig ist, zu meistern in Armenien und diesen Menschen in Syrien eigentlich sehr gut gegangen ist.
Das ist jetzt ein Thema und ich lese immer wieder gerne Sachen aus dem Nahen und Mittleren Osten, Reportagen, Hintergrundberichte. Das ist ein Thema, das bis jetzt total an mir vorbei ist, dass es syrische Armenierinnen und Armenier gibt. Du bist Sozialanthropologin. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Ich habe vor mehreren Jahren angefangen, über Armenien zu lesen und zu schreiben, aus dem Interesse von meinem Grossvater, einem armenischen Grossvater von mir. Ich bin dann angegangen und immer und habe dort gearbeitet und enge Freundschaften und Beziehungen geschlossen und bin immer wieder zurückgegangen, habe Armenierinnen aus Syrien kennengelernt und bin dann eigentlich darauf gekommen, weil ich in der Schweiz in der Flüchtlingshilfe gearbeitet habe, oder in der sogenannten Flüchtlingshilfe gearbeitet habe. Und mir so aufgefallen ist, was für ein anderes Bild wir in der Schweiz überkommen von Syrien, wenn wir mit Menschen aus Syrien reden, als was ich für ein Bild überkomme, wenn ich in Armenien mit Menschen aus Syrien rede. Und dann hat mich einfach interessiert, irgendwie zu verstehen, was ist das, was so einen grossen Unterschied macht von dieser Wahrnehmung oder von dieser Repräsentation von dem Land und was da für Mechanismen dahinter sind. Klar ist es ein Staat in der Schweiz, werden die Menschen aufgenommen als geflüchtete Personen, weil in dem sind keine andere Beziehungen. Der Staat muss sie ja irgendwie einordnen. Da sind keine anderen Kriterien und in Armenien ist der ethnische Faktor, der halt möglich macht, dass die Menschen aufgenommen werden als Bürgerinnen und Bürger oder als Geflüchtete. Sie haben die Wahl oder einfach auch nur mit einer Aufenthaltsbewilligung. Und ja, das hat mich so wundergenommen.
Also währenddem bei uns, dass einfach vor allem eben geflüchtete Menschen sind in erster Linie, sind in Armenien schon auch noch der Fakt, hey, das könnten auch Leute sein von unserem Volk quasi, Leute aus Armenien, die halt einfach vor Generationen mal ausgewandert sind oder geflüchtet sind. Und da fühlt man wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist dort die Verpflichtung grösser, so eine gesellschaftliche, nehme ich mal an, oder?
Extrem, ja, und auch eine Chance, das ist, glaube ich, auch ein riesiger Faktor gewesen für Armenien, das als Chance zu sehen. Der Staat hat das als wirtschaftliche Ressourcen gesehen, dass die Menschen dort ankommen mit Unternehmungserfahrung, mit finanziellem Kapital, wo können investieren, wo können Unternehmen aufziehen. Und es hat eigentlich auch dort angesetzt, die Menschen so schnell wie möglich wirtschaftlich zu integrieren und auf eigenen Beinen stehen zu lassen. Und sie eigentlich so wenig wie möglich in eine Flüchtlingsschublade zu stecken, sondern einzubeziehen, in die Staatsbürgerschaft anzubieten und eigentlich so schnell wie möglich Teil von der Gesellschaft zu werden und zu dem Land beizutragen.
Ich weiss, ich habe mal vor Urzeiten mal ein Studium gemacht über Kommunikationswissenschaften und dort ist das Thema Feldforschung, also das Wort Feldforschung ist einfach so gebraucht worden. Braucht man das eigentlich heute noch? Oder ist das nicht mehr so? Ist das ersetzt worden durch einen anderen Begriff?
Nein, das braucht man einmal in der Sozialanthropologie noch. Ja.
Schon, ja. Oder? Weil, so wie ich es verstanden habe, bist du zu Armenien gewesen, eigentlich für Feldforschung als Sozialanthropologin. Was sind genau deine Absichten gewesen?
Vor 2 Jahren habe ich eine Forschung gemacht zu Armenierinnen aus Syrien und genau dieser Frage. Wie werden die Menschen, was sind die Menschen in diesem Land? Sind es Geflüchtete? Sind es Geflüchtete? Sind es Rückkehrerinnen? Was wollen die Menschen sein und als was werden die gesehen? Und jetzt, dieses Jahr, bin ich auch wieder für Feldforschung auf Armenien gegangen, im Hinblick auf meine Doktorarbeit. Genau.
Die armenische Gemeinschaft genoss unter dem Assad-Regime einen Spezialstatus. Der Unterricht der armenischen Sprache wurde inoffiziell geduldet und die armenische Gemeinschaft pflegte ein sehr isoliertes, aber intaktes soziales und kulturelles Leben. Der Krieg zerstörte große Teile von dem, was Genozidüberlebende und ihre Nachfahren sich aufgebaut hatten. Du hast vorher gesagt, dass sie kommen aus Syrien eigentlich quasi aus der Mittelschicht. Das sind nicht die Ärmsten der Armen aus Syrien meistens. Sie kommen auch mit einem gewissen Kapital und sie werden in Armenien auch ein bisschen anders in Empfang genommen als vielleicht ein Ort in Europa. Und trotzdem ist jetzt wieder Krieg, Bergkarabach, und die Angst wahrscheinlich vor einem Krieg besteht wieder. Und die Leute erzählen wahrscheinlich auch viel, was sie erlebt haben in einer grauenhaften Zeit. Du bist dort als Wissenschaftlerin, gehörst aber menschliche Schicksal. Wie koppelt man das voneinander ab, dass man die wissenschaftliche Arbeit trotzdem machen kann, jetzt in deinem Fall?
Ich glaube, in der Sozialanthropologie geht es nicht unbedingt um ein Abkoppeln, sondern vielleicht vielmehr in ein Einbeziehen. Emotionen dürfen teilhaben oder Teil sein und sollten, glaube ich, auch sowohl den Menschen, ihre, die erzählen, aber als auch meine Emotion als Wissenschaftlerin. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn das die aufkommen, dass man dem auch eine Stimme gibt und die Leute entscheiden, wie fest sie das wollen zum Thema werden oder nicht. Und ich glaube, von mir aus ist das einfach ganz wichtig, den Menschen den Raum geben, wo ihnen als angemessen erscheint oder als, ja, ich glaube, es sind ja auch enge Beziehungen, wo man aufbaut zu Menschen, mit denen man, wo man kennenlernt oder zusammenarbeitet in einer Forschung. Es sind ja nicht, einfach punktuelle Interviews, sondern es ist viel Zeit, die man miteinander verbringt, wo man auch Interviews führt, aber auch viel informelle Gespräche führt, zusammen durch die Straße läuft, zusammen Kaffee trinkt. Und das ist, sind Vertrauensbeziehungen, die natürlich aufgebaut werden, wo, glaube ich, Emotionen sehr fest Platz haben, wenn das gewünscht ist von den Menschen.
Emotionen, ja, jetzt von den Menschen, aber auch von dir? Also, oder wie, nehme ich an, das wird ja auch, es ist ja viel an Geschichten, die du mitbekommst und an Menschlichkeit. Und du wirst ja auch irgendwo am Punkt müssen sagen, hey, das geht mir jetzt nach vielleicht, das Schicksal oder keine Ahnung was, wird es vielleicht auch schon gegeben haben, wie gehst du mit dem dann um?
Ich glaube, das Schreiben ist ein gutes Medium, um mit dem umzugehen. Und der ganze Prozess, also der ganze wissenschaftliche Prozess, fährt ja nicht oder geht nicht direkt in eine Analyse, sondern geht ja von, in der Sozialanthropologie von Feldnotizen aus. Also eigentlich ein Tagebuch, das ich führe. Während der Zeit, in der ich dort bin, nach Gesprächen und Treffen, die ich mit Menschen hatte. Und ich glaube, in diesen Tagebüchern kann man schon sehr viel verarbeiten und Gedanken irgendwie ordnen und versuchen einzuordnen, ja auch für sich selber.
Jetzt gibt es ja unterschiedliche Wege, einen Text im Zürcher Strassenmagazin zu veröffentlichen. Es gibt freischaffende Mitarbeiter, die teilweise mit Aufträgen bekommen oder die vielleicht sagen, hey, ich habe da eine spannende Geschichte. Wie ist dazu gekommen, dass du, die eigentlich vor allem eine Wissenschaftlerin bist, gefunden hat, hey, ich hätte da etwas, das wäre vielleicht auch spannend für euch, für die Redaktion. Wie ist es dazu gekommen, dass du den Text jetzt publizierst im Strassenmagazin?
Die Ursprungsidee ist eigentlich bei mir gekommen, dass ich etwas möchte schreiben über die Menschen, die letztes Jahr im Bergkarabach den Krieg angefangen hat und mir direkt die Leute in den Sinn gekommen sind, die ich kenne aus Syrien in Armenien und mich gefragt haben, wie sich das wohl anfühlen muss, jetzt wieder in einem Krieg oder in einer Kriegssituation zu sein, nachdem man doch von Syrien auf Armenien gezogen ist und sich ein Leben aufgebaut hat. Und irgendwie hat mich die Idee nicht loslassen, dass ich die Geschichte möchte irgendwie an ein breiteres Publikum, als auch nur ein akademisches Publikum, bringen und bin dann auf die Idee gekommen, einen Reportageartikel zu schreiben und habe das Surprise kontaktiert.
Manu, das ist eine sehr spannende Sache. Den Text ausführlich lesen wir dann im Surprise-Heft, im neuesten 509, das ist die Nummer von diesem Heft. Danke dir vielmals für deine Zeit, für deine Eindrücke und auch für das Gespräch hier.
Danke vielmals für das Gespräch.
Und wir hören uns bald wieder. Ich bin Simon Bergint. Macht's gut.